Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Sven Rittau von der K5. Moin Sven.
Guten Morgen Erik.
Guten Morgen kann man wirklich sagen. Wir nehmen diesen Podcast am Tag nach den OMR in Hamburg auf. Und ich war mir heute Morgen nicht ganz sicher, wie gut diese Idee war. Ich glaube, die war richtig gut. Aber bitte verzeiht uns schon mal, zumindest meine Stimme. Du hörst dich wirklich richtig frisch an.
Ich bin um 6 aufgestanden, habe gegurgelt. Ich habe fast gesagt, wir nehmen jetzt eigentlich einen Vodcast auf. Aber was man natürlich irgendwie immer merkt, ist, dass so 2 Tage doch schon hart auf die Stimmbänder gehen.
Ne? Na gut, das waren vor allen Dingen die guten Gespräche, die wir geführt haben.
Ja, natürlich.
Und die hervorragende Begleitmusik im Hintergrund. Wir wollen heute über 2 Dinge sprechen. A, die K5 steht bevor. Ich freue mich da wahnsinnig raus. Die K5 ist aus meiner Sicht die führende, mindestens europäische E-Commerce oder vielleicht auch die Direct-to-Consumer Messe-Kongress-Veranstaltung in Berlin am 29. und 30. Juni in Neukölln, muss man ja fast sagen.
Ja, du bist ja Berliner, ne?
Ja, so, naja, nicht gebürtiger, aber ich habe da schon immer noch die längste Zeit im Stück meines Lebens verbracht. Mhm. Nicht in Neukölln, aber ja. Auch in Neukölln. anderes Thema, anderer Podcast. So, wir wollen über die K5 sprechen, aber wir wollen auch ein bisschen über die Marketing-Hacks im Veranstaltungsbusiness sprechen. Wir werden zwangsläufig natürlich auch über das aktuelle Marketing- und E-Commerce-Klima sprechen müssen.
Ja.
Aber für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, lieber Sven, du musst dich mal ganz kurz bitte nochmal vorstellen.
Ja, kann ich gerne machen. Also erstmal natürlich wie immer ein vielen Dank für die Einladung. Immer wieder große Freude, auch ein bisschen mal auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen zu sitzen. Ich bin ja so E-Commerce-Unternehmer im Kern, würde ich sagen. Mach das wirklich lange in verschiedenen Rollen. Hab 99 eben mit Hundefutter und Kratzbäumen angefangen mit der Zooplus. War lange noch Shareholder für die es mitbekommen haben, ist das ganze Ding ist ja jetzt sozusagen von der Börse geholt worden. Im Zuge dessen bin ich dann auch mal nach 22 Jahren auf der Gesellschafterseite auch wirklich ausgestiegen. Also ich glaube, man kann mir Loyalität ist, glaube ich, schon eine was ich, der Sachen, die ich pflege. Mhm. Ansonsten habe ich diverse andere Sachen gemacht, unter anderem Shirtinator, also ein T-Shirt-Druck, die meisten werden wahrscheinlich Spreadshirt kennen. Und mache aber, irgendwie hat sich das dann ergeben seit 2014 zusammen mit dem Jochen Krisch, das Thema K5, was eigentlich so ein bisschen, ich habe gerade den 10-jährigen Artikel geschrieben über die Story der K5 und das Ganze ist ja so ein bisschen aus einer Laune von Jochen raus entstanden, zu sagen, es gibt eigentlich keine guten Veranstaltungen, lass doch mal so treffen. Und daraus ist eben, natürlich jetzt nicht im Vergleich zu OMR, da sind wir auch ganz anders positioniert, weil wir eine Fachveranstaltung sind, aber wir drehen auch so 4.000 bis 5.000 Teilnehmer an 2 Tagen. Und wir würden uns jetzt eher nicht als Festival sehen, das glaube ich ist jetzt nicht unsere DNA, sondern eher wirklich als eine Konferenz mit einer sehr großen Messeausstellung eben. Genau.
Für alle, die schon länger im E-Commerce oder gar im Versandhandel dabei sind, es gab damals den Versandhandelskongress, der sehr stark verbandslastig war, ja. Wo die alten Recken sich in Wiesbaden getroffen haben, glaube ich. Und Jochen hat ja schon sehr früh mit Exciting Commerce angefangen, eine gewisse regelmäßige fachliche und vor allen Dingen auch kritische Haltung zu kommunizieren, zu auch Dingen, die im Versandhandel nicht optimal sind, über Innovation berichtet. Das hat es damals im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben. Klingt komisch, ist aber noch vor wenigen Jahren so gewesen. Und da war die K5. Die erste war, glaube ich, weiß nicht.
12.
Ja.
Also es gab die Vorläufer, die Live-Shopping-Days und die Exit-Konferenzen. Ja. Und das ist dann alles so irgendwie in die K5 übergeflossen, genau.
In meiner Wahrnehmung, das war damals München, 400-500 Teilnehmer.
Genau.
Fast closed shop, nicht alte Bekannte, viele aus der damals neuen E-Commerce-Welt, die sich da mit dem Fokus E-Commerce getroffen haben. Und dieser Geist ist aus meiner Sicht immer weiterentwickelt worden, auf jeden Fall immer behalten worden, sehr, sehr fachlich, immer an den wirklich brennenden Themen, nicht immer nur an den einfachen Themen, sondern an den wirklich dringenden Themen orientiert. Wenig, also gar keine Gefälligkeiten. Jetzt gibt's auch mehr Sponsoren. Klar, ich glaube, ich will nicht sagen, dass das Programm breiter oder gar verwässert geworden ist, aber man merkt halt, es wird jetzt praktisch für jedes Themengebiet etwas angeboten.
Genau.
Die Gemeinsamkeit zu OMR ist wirklich, dass es aus der Industrie herausgekommen ist, ne? Nicht von einem professionellen Kongressveranstalter.
Genau, das ist, glaube ich, also das, ich glaube, und das merkt man auch so durch und durch, merkt man auch hier in Hamburg, was Philipp und sein Team hier auf die Beine stellen, dass du einfach brennst und eine Passion hast für ein Thema und damit steckst du tief drin. Damit gräbst du auch andere Leute aus, die du auf die Bühne zerren kannst, und hast immer auch irgendwo so diesen Dialog auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist das, was dann auch die Leute dazu bringt, dann überhaupt zuzusagen. Also anders jetzt als Philipp, zahlen wir unsere Speaker nicht, weil die ja aus der Industrie kommen und unsere Währung ist quasi, wir geben dir eine Plattform, um dich als Person, aber vor allen Dingen natürlich auch als Firma zu präsentieren. Die meisten sind ja dann irgendwann im Fundraising oder sie suchen halt Leute, also Employer Branding ist einfach ein großes Thema. Und ich glaube, was so ein bisschen noch mit reinkommt, ist, dass jeder weiß, auch wenn wir kritisch nachfragen, lassen wir nie jemanden blöd auf der Bühne aussehen, weil das ist ja, warum auch, ja, also das ist jetzt nicht irgendwie die Lust am Streitgespräch, also for the sake of it, sondern einfach nur zu sagen, okay, lass uns die Klingen kreuzen auf einer fachlichen Ebene, aber kann jeder seine Meinung haben. Und vielleicht, um das auch nochmal zu verdeutlichen, also der Karen Schümer war gestern ja von Gorillas, der Gründer, auf der Bühne, war so ein nettes Gespräch, ja, ich mag den, finde den ganz interessanten Typen, ja, und bei uns gibt's dann eben einen 90 Minuten Food and Delivery Blog, wo wir richtig tief reingehen und wo es halt wirklich um nicht die Frage geht, was die nächste Finanzierungsrunde und die Valuation, sondern wo wir wirklich sagen, Geschäftsmodell, kann das, wie funktioniert das, wo sind die potenziellen Umsatz Ströme, die wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Also, und das ist eigentlich vielleicht der Unterschied. Also, wenn man hart auf Content steht, dann bist du eigentlich bei uns genau richtig. Und das zieht natürlich auch wiederum in etwas seniorigeres Publikum, glaube ich, an. Und genau.
Was meinst du mit seniorigem Publikum?
Ja, du, ich. Ja, die Silberrücken. Was du ja immer hast, ist, wenn du Partner oder Sponsoren mit einbindest, am Ende wollen die natürlich Kontakte machen, so Punkt. Ja, es ist jetzt auch, wir sagen zwar, ja, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du irgendwie eine lange Leadliste hast, sondern das ist ja dann dein Job, was ich machen muss. Ich muss halt schauen, dass ich interessante Leute dahin karre. Und das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht für so ein Fachthema leichter, weil ich dann wirklich, und ich sehe ja jeden Tag die Bestellungen, die reinkommen jetzt, einfach die Entscheider reinkriege. Sei es jetzt die Bereichsleiter in großen Firmen oder halt die Gründer, Geschäftsführer oder Vorstände von etwas kleineren Strukturen. Und das macht natürlich dann auch die Qualität aus, dass du auch in der Fläche dann einfach Gespräche hast, die einfach sehr tief gehen. Ja.
Das ist eine gute Überleitung zur Zielgruppe und auch zu den Programm-Tracks. An wen richtet sich die K5 denn?
Ja, wir haben so ein bisschen, haben da sehr, sehr viel jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch nochmal Gehirnschmalz reingesteckt und Analysen gefahren und gesagt, naja, es gibt so, also wir haben auch so Rockstars, das sind halt dann
Tarek Müller.
Genau, so. Der war ja gestern auch hier. Und dann haben wir aber eben die Leute, die so, wir nennen das dann halt wirklich die Movers and Shakers, die man jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit kennt, die klar mittlerweile eine Vanessa Stützle von Douglas, die jetzt zu Lampenwelt wechseln wird, die aber die wir lange schon immer gerne als Gesprächspartner haben und die eigentlich erst in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen aus der Kiste gekramt wurde und ein bisschen Fame gekommen hat. Und das sind so die Leute, die mit denen wir in Dialog gehen. Und dann haben wir eben klassischerweise die Leute, die ihr Geschäft eben digitalisieren wollen, die verstehen wollen, was passiert eigentlich in den transaktionalen Bereich mit meinem Geschäft und sich dann Impulse holen. Und dann sehe ich halt, okay, dann kommen 80 oder 100 Leute von Otto, es kommen 10 Leute von Lidl, ja, also die dann auch sagen, naja, die sind halt nicht wirklich digital und wollen halt verstehen, wie man es halt sich vernünftig digital aufstellen kann. Und das hat sich eigentlich auch erst in den letzten Jahren ergeben, weil früher war es immer so wie der Teufel das Weihwasser, nee, E-Commerce und digital, nee, wir sind das nicht, ist total Unsinn. Mittlerweile hat jeder verstanden, maybe not. Vielleicht kann man auch das ein oder andere fürs eigene Geschäftsmodell einfach damit nehmen.
Händler waren ja mit die ersten, die auf beiden Seiten, also auf der Bühne und im Zuschauerraum waren.
Ja.
Plattform kam auch relativ bald. Plattform hatte ja auch ein vitales Interesse auf beiden Seiten. Brands habe ich so in der letzten K5, wann war das, 2019, ne?
Ja.
Habe ich so gesehen, dass auch immer mehr Brands da waren auf der Bühne und auch vor allen Dingen im Zuschauerraum, weil Brands sich natürlich mit der D2C-Sierung immer mehr auseinandersetzen müssen oder mindestens wollen, vermutlich auch müssen.
Ja.
Wie ist jetzt für 2022 deine Wahrnehmung?
Ja, also wird immer mehr. Also vielen Dank nochmal für die für Sortierung. Offensichtlich bin ich noch nicht ganz sortiert. Also die das große Cluster sind bei uns eben Hersteller, Händler und eben Marken. Und genau wie du sagst, Marken, hat das glaube ich auch jeder mitbekommen, Nike oder an Adidas geht halt immer mehr direkt an den Endkunden ran. Was damit natürlich auch einhergeht, ist, dass auch das Händlernetzwerk krass ausgedünnt worden ist. Also gerade Nike geht da gerade brutal im Markt vor. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wahrscheinlich entweder als Händler für Sportartikel, was mache ich, oder als Marke, wenn ich in dem Bereich bin, wie stelle ich mich eigentlich auf, wenn die großen Jungs eben jetzt schon so agieren. Insofern kommen immer mehr Marken, es kommen auch immer mehr Food-Marken. Ich hatte ja gestern auch auf der OMR, wenn du dir die Sponsorenliste da anguckst, denkst du dir so, okay, krass, ja, also jetzt nicht nur Gerold Steiner, das wir hier natürlich trinken, ja, der Sponsor dieses Podcasts, glaube ich. sondern eben, dass da auch Marken einfach aufwachen und sagen, nee, ich muss mich eigentlich auseinandersetzen, wie komme ich an den Kunden und wie komme ich direkt an den Kunden. Ja, und da ist es halt natürlich das Thema große Plattformen, Marktplätze, aber eben auch, wie interagiere ich direkt mit meinem Kunden über Social Media, über ganz andere Ansätze. Philipp hat ja gestern auch eine ganz gute Keynote dazu gehalten. Also ich glaube, das ist, also, was hat Jeff Bezos hat immer gesagt, irgendwie dieses It's still day one. Das glaube ich jetzt vielleicht nicht mehr für ein E-Commerce, aber ich würde sagen, es ist so Sonnenaufgang Tag 2.
Ja, er hat das ja auch aus seiner Perspektive gesagt. Vielleicht meint er ja dann alles, was dann im Ökosystem von Amazon danach kommt. Das kann ja sein, aber das ist vermutlich nicht unser Problem.
Nee.
Sag mir nochmal, bevor wir einschwenken in die Fragestellung, so wie eigentlich so die Marketing-Hacks für Konferenzveranstalter gerade in diesen aufregenden Zeiten irgendwie funktionieren können. Ich glaube, da kann man viel lernen für B2C, aber vor allen Dingen auch für B2B.
Ja.
Wie nimmst du momentan so das allgemeine Klima im E-Commerce wahr? Weil ich finde das ist ein super guter Indikator, ein Frühindikator für allgemeines Marketing-Klima.
Ja, also gut, wir hatten ja 2015, das ist für mich so immer der Indikator, wir haben so einen Aktienfonds aufgelegt also den Glory 50, Jochen will jetzt den Glory 100 draus machen, also wir merken halt, wir werden auch selber immer ambitionierter. Die Idee ist letzten Endes einen Index zu definieren, den globalen Onlinehandel in börsennotierten Firmen abbildet. Und jeder hat ja mitbekommen, wie hoch die Bewertungen dann waren in den letzten 2 Jahren. Und jetzt seit Herbst 21 ist dann so eine etwas größere Ernüchterung reingekommen. Insgesamt natürlich im ganzen Aktienmarkt, im ganzen Tech-Bereich. Und wenn man sich jetzt die E-Commerce-Firmen anschaut, und ich habe gerade den Jochen auch nochmal geschrieben, ist es so, dass jetzt im Prinzip das komplett in die andere Richtung, also die Übertreibung der letzten 2 Jahre ist jetzt die Untertreibung. Und ich glaube, das spiegelt in keinster Weise die Substanz der Firmen wider, aber es ist natürlich immer die Einschätzung der Marktteilnehmer. Und was machen die Marktteilnehmer? Sie schauen auf die Quartalszahlvergleiche zum Vorjahr und die sind natürlich, wenn ich die 20er und 21er Zahlen angucke und jetzt 22 Q1 mit Vergleiche, sind die natürlich flach. Oder rückläufig, ja.
Flach wäre schon gut.
Ja. Und wenn selbst eine Amazon irgendwie nur seitwärts sich bewegt, dann ist das halt schon ein Signal. Was wir aber jetzt allen sagen ist, und das kann ich jetzt der Börse nicht vorschreiben, aber einfach ein bisschen entspannt zu sein, weil wir sagen, wir vergleichen eigentlich mit den 2019er Zahlen. Und wenn du dich von jetzt 2019 auf jetzt, also aktuell der Trend 22, quasi irgendwo zwischen 70-100%, also eine Verdopplung hinbekommen hast du einen guten Job gemacht. Wenn du bei 50-70% bist, ja, ist okay. Aber alles drunter hast du eigentlich die letzten 2 Jahre nicht wirklich genutzt. Und das ist so ein bisschen, wo wir sagen, Also die Firmen sind
zu den 19er Zahlen, sagt
er. Genau, das ist immer 2019 und weil 2021, also 20 war nur, wie kriegen wir den Stoff aus der Tür?
Genau.
Und 21, wenn wir Stoff haben. Und 21, da haben sie alle sich irgendwie zurückgelehnt und gesagt, läuft ja, wir müssen ja nichts machen. Und das ist natürlich fatal, weil auf der einen Seite bist du beschäftigt mit Operations, auf der anderen Seite denkst du, bist einfach God's gift to mankind oder to consumerkind. Und jetzt merkst du, okay, nee, ist gar nicht so, dann haben wir die ganzen Performance-Marketing-Veränderungen und spannend. Also insofern, ich schaue drauf, bin ja selber investiert in den Fonds, dass ich sage, die Firmen, die darin sind, sind einfach so viel besser als vor 2 Jahren, als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren. Zum Teil auf Bewertung von vor 5 oder 10 Jahren, wo ich sage, das passt jetzt auch nicht zusammen.
Ja, das stimmt. Super interessant. Echt, Katscher sagte ja gestern, heißt er Katscher oder Kutscher? Ich weiß das jedes Mal nicht.
Also, ja, ich würde den... Der Kutscher kennt den Weg nennen.
Das war übrigens ein überraschend interessanter Vortrag, fand ich. Ich habe da so ein bisschen Promi-Overkill gestern gehabt, aber der war wirklich gut. Der, als er gefragt wurde, wie er die jetzige Krise mit den anderen Krisen vergleichen würde, also zur Auswahl die 2008er oder die 2000-2001er-Krise, der hat auf 2001 getippt. Wir beide waren da auch schon unterwegs mit unseren kleinen E-Commerce-Firmen. Das gab ja dann ungefähr 2,5-3 Jahre Eiszeit. Ne?
Ja.
Meinst du, das kommt jetzt nochmal? Und was würde das bedeuten?
Hatte ich mir auch notiert. Fand ich auch eine so der Erkenntnisse von gestern. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das heißt, ich glaube schon, dass sozusagen, es geht ja vor allen Dingen, also er macht es ja aus der Perspektive des, nicht des Schauspielers übrigens, sondern des Investors.
Richtig gut.
Ja, also der ist ja wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also der hatte schon eine Flughöhe gestern, die war sehr
gut. Und die Bescheidenheit.
Ja.
Die Bescheidenheit, ich will das auch glauben, dass die nicht gespielt war.
Nee. Aber der sieht nur leider zu gut aus, dass man so denkt, der hat nur ein IQ von 90, aber.
Das ist wirklich schlimm.
Ja.
Also auch die Menschen um mich herum waren sehr stark abgelenkt von seiner physischen Erscheinung.
Ja.
Gut, aber der war super schlau. Der hat er hat ja natürlich auch ein paar positive Sachen gefunden, diese Krise ran, also Bewertung. Fürs Marketing-Ökosystem hat das ja damals bedeutet, gut, das war jetzt die Plattformökonomie, hat es damals noch nicht so richtig gegeben, aber es gab ja da im Nachhinein eine ganze Menge Innovationen. Aber 3 Jahre durchzuhalten, hört sich erstmal unsexy an. Was glaubst du, was das für das E-Commerce-Ökosystem bringen wird? Eine Marktbereinigung, eine zweite Innovationswelle?
Ja, ich glaube, was passieren wird, und das ist nochmal, um das ein bisschen breiter aufzuspannen, mit meiner Einschätzung, dass in der gesamten Handels- und vor allem in der stationären Welt natürlich ist jetzt, wenn jetzt wirklich Zinsen steigen und Kapital einfach mal nicht mehr so verfügbar ist, weil die es haben, Banken oder auch vor allen Dingen Investoren, sagen, nö, nehme ich mir mal die Tasche zu, dann wird es erstmal zu einer Pleitewelle kommen, glaube ich. Also es wird eine Marktbereinigung
oder geben. Konsolidierung, ne?
Ja, genau. Also die Presse wird wahrscheinlich Pleitewelle. Ich würde sagen auch, es ist einfach eine gesunde Bereinigung. Er hat es gestern genannt, das fand ich eigentlich ganz gut. Er hat gesagt, there is always expansion and contraction. Currently, it's a valuable washout. Also natürlich aus Sicht von Tech-Investments. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, auf diesen Handel E-Commerce drauf geht, dann wird es da, wird es einfach einige zerlegen. Ist ja unglaublich viel Geld jetzt gerade. Wir haben vorhin gesagt, diesen Food-and-Delivery-Markt reingekommen. Also schau dir an, Gorillas, Flink, Volt und Co. Ja, und Getir. Und da ist wirklich die Frage, wer macht das Rennen? Und dann ist es ja... Ist das ja auch mal ganz gesund, dass sich dann so eine Überhitzung auch irgendwie wieder ein bisschen abkühlt. Ja.
Eine Fragestellung, die vermutlich für den ganzen eigenen Podcast reichen würde, ist, wie das den Abstand zwischen stationären Einzelhandel und Distanzhandel gleich lässt, vergrößert oder verkleinert. Meine These ist ja, dass es ihn auf jeden Fall vergrößern wird. Weil in Zeiten, du sagst gerade, Zinsen werden steigen, das wird die Überhitzung in Quick Commerce irgendwie rausnehmen und ihre Sachen, die halt nicht ganz so, also zumindest für mich nicht erkennbar live, also nachhaltig Kundenlebenswerte irgendwie generieren können. Das wird abschmelzen, aber in Zeiten, wo ja trotzdem, auch wenn die Zinsen steigen, die Inflation noch höher wird, es ist ja unwahrscheinlich, dass im Euroraum das Zinsniveau der Inflation angepasst hoch sein wird. Wir werden ja trotzdem immer einen gewissen Spread haben.
Ja.
Der die Zinsen noch relativ niedrig lässt zur Inflation. nach meinem Verständnis, aber was ich schon über stationären Einzelhandel, nach meinem Verständnis ist das keine gute Nachricht für Handel, der erstmal kapitalintensiver ist, weil er dezentral Ware bevorraten muss und der eine hohe Kostenabhängigkeit von Immobilien hat. Zumindest indirekt.
Ja.
Oder? Übersehe ich da was?
Nein, ich glaube, und vielleicht auch nochmal zu unserer...
Entschuldigung, noch eine Sache, was ich vergessen habe. Und auch die Preissetzungsmöglichkeit natürlich nicht so flexibel hat, wie es ein digitales Absatzmodell.
Ja, stimmt. Ja, also das ist ein guter Punkt und gleichzeitig fokussieren sich, und das hatte der Schümer gestern auch gesagt, also Markets are down und der macht irgendwie, glaube ich, 800 Millionen Revenues und sagt, naja, und jetzt ist halt Focus on Profitability. Also das heißt, ähnlich wie wir 2000, haben wir dann auch, wir hatten halt Geld.
Den Quatsch weggelassen.
Ja, dann haben wir den Quatsch weggelassen, haben dann Frankreich und Co. zugemacht, nachdem uns ein VC gesagt hat, you already lost the UK in 2000. Dann denke ich mir auch, das ist ein Running Gag, ja. Und dann haben dann wirklich so Line-Editing gemacht auf, was weiß ich, Geschmacksvarianten-Ebene DB3 optimiert, um das Geschäft halt zu retten. Aber das können natürlich digitale Player viel besser, als jetzt zu sagen, wenn du extrem in der Fläche bist, also wieder dieses Expansion and Contraction. Ich finde es eigentlich so ein ganz witziges Spiel. Ich habe interessante kleine Side-Story meiner Tochter als Vorbereitung auf ihr Wirtschaftsabi. Habe ich hier den Schweinezyklus erklärt.
Ja.
Ist ja eigentlich so ein bisschen das Game, was wir jetzt hier sehen. So jetzt Überhitzung, jetzt wieder skalieren alle so ein bisschen zurück.
Ja.
Und dann geht es wieder neu los. Insofern, ja, ich bin sehr davon überzeugt, das hatten wir, glaube ich, ja im letzten Podcast bei mir, dass Knappheit einfach auch sehr viel Gutes hat.
Absolut, absolut. Und effiziente Strukturen werden in der Regel in der Knappheit geboren.
Genau.
Nicht in Zeiten, wo alles fließt und strömt.
Ja.
Sehr schön. Die apropos Effizienz.
Ja.
Ich beneide dich ja nicht drum, also was heißt beneide? Ich beneide dich nur um viele Sachen, aber um die letzten 2 Jahre beneide ich dich nicht. Das war ja für jemanden, der eine hohe Abhängigkeit, zumindest von seinem Management-Fokus vom Veranstaltungsgeschäft hat, waren das ja eher aufregende Zeiten. Wir haben ja damals auch in diversen Chatgruppen uns gegenseitig therapiert.
Ja.
Wie sind so ganz vielleicht Blick auf die letzten 2 Jahre, aber vor allen Dingen, wie machst du jetzt die Hallen wieder voll? Wie läuft das Geschäft wieder an für dich als K5-Veranstalter?
Ja, also ist natürlich schon so ein, also es war grundsätzlich jetzt bis vor kurzem, wenn man jetzt hier waren 70.000 Leute oder wahrscheinlich noch viel mehr, sieht, wie sie irgendwie sich feiern, sich begrüßen, auf engstem Raum, ehrlich gesagt, sehr, zusammensitzen.
Das war schon sehr außergewöhnlich, ne? Hast du schon mal in deine Corona-Warn-App geguckt?
Nein, habe ich, glaube ich, deinstalliert vor dem Event. gut, anyway, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, man merkt halt, die Menschen, und das habe ich auch an anderer Stelle vielfach schon wiederholt, ich glaube wirklich, dass die Menschen einfach als soziale Wesen das vermisst haben. Es gibt natürlich viele, die gerne im weißen Raum sitzen und Analysen machen und nicht gerne verreiten, das gibt es auch, aber es gibt halt einfach, der Mensch per se ist ein soziales Wesen und die soziale Interaktion ist total wichtig. Daran habe ich immer geglaubt, deswegen haben wir auch versucht durchzuhalten. Aber es war ja nicht einfach. Und was wir natürlich alle versucht haben, ist, also wie bleibst du relevant? Und ich glaube, das kann man auch immer sagen, vom Philipp ein bisschen was abgeschaut, der ja extrem in die Podcast-Frequenz, also da die Schlagzahl einfach erhöht hat. Das haben wir dann also mit ein bisschen Nachlauf auch getan. Aber wir haben auch versucht, das, was uns ausmacht, ist ja das Interview, das Gespräch auf der Bühne. Was nicht geht, das haben auch alle versucht, ist dieses Networking zu digitalisieren. Das ist komisch. Also ist irgendwie, das
macht auch nicht so viel Spaß.
Nee, macht nicht. Aber was natürlich geht, und das habe ich selber gemerkt, auch als Podcaster, dass du einfach digital natürlich sehr viel mehr Leute vors Mikro kriegst, weil die sagen, na gut, eine halbe Stunde, 20 Minuten, Kamera habe ich, einen ruhigen Raum habe ich, ja klar, komme ich dann zu euch rein. Und was wir gemacht haben, wir haben ein bisschen anders als die anderen, wir haben so einen K5-TV-Livestream gebastelt, wo wir einfach, ja, also regelmäßig jeden Donnerstag immer so 3-4 Stunden Gäste interviewt haben, die vielleicht auch für uns, wo du nicht weißt, passen die auf die Bühne, wo du auch nicht weißt, ist das Thema relevant. Und wir haben 2 Dinge entdeckt, also oder 3 Dinge. Wir haben neue Speaker ausgraben können. wir haben dich und andere als Hosts gewinnen können, was mich total gefreut hat, dass wir gesagt haben, okay, unser Plattformgedanke, wir wissen ja nicht alles. Und wenn ich den Marketing, Online-Marketing-Guru wie dich, Performance-Marketing-Guru bekommen kann, der dann sein eigenes Programm macht, ist das super, ja. Und das Dritte ist dann, dass wir natürlich darüber auch relevant geblieben sind bei den Leuten.
Mhm. So. Vielen Dank erstmal für die Blumen, aber die, ich kann das nur zurückgeben, ich glaube, alle, die in dieser Industrie sind und an der Wissensweiterentwicklung haben, sind automatisch auch am Austausch interessiert. Das ist im Grunde soziales Benchmarking. Ne? Also insbesondere, wenn du es mit Menschen zu tun hast, die dir nichts Böses wollen, die dir keinen Quatsch erzählen, sondern die auch von ihren eigenen Erfahrungen so transparent sprechen. Ich finde so die Art und Weise, wie zum Beispiel Tarek auf der letzten K5 kommuniziert hat, der auch so dieses Demystifizieren sehr, 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 sehr pragmatisch, klar, kommunikativ rübergebracht hat. Das finde ich einen riesen Mehrwert. Also man kann immer viel Erwartungen, man kann auch seine eigene Leistung höher machen, indem man einfach höhere Komplexität suggeriert. Aber diese Fachlichkeit auf der K5 trägt, glaube ich, dazu bei, dass alle eine hohe intrinsische Motivation haben, dass K5 nicht nur am Leben ist, ist ja deutlich mehr als am Leben, sondern sich ständig weiterentwickelt und so vital bleibt. Also deshalb.
Ja, und ich glaube, es lebt auch dann, ja, danke. Also ich denke, es lebt auch von einem gewissen Nimbus, den man sich aufbaut. Irgendwer hatte mal gesagt, weil wir ganz früher hatten wir so eine ganz krasse Ticketspreizung zwischen Händler, Marke, Hersteller und Dienstleister, die ja, muss man ja auch, oder Produktanbieter, die machen halt alle da Vertrieb so. Und dann hieß es so, boah, krass, die K5 hat die härteste Eventtür. Weil wir halt niemanden reinlassen wollten, der nicht gezahlt hat und der einfach nur, ja, aber so. Aber das haben wir so ein bisschen anders jetzt, glaube ich, übersetzt in die Content-Geschichte, weil du auch vorhin gesagt hast, also man kann sich, also auf die wirklichen Content-Bühnen kann man sich nicht kaufen. Das geht bei uns nicht. Aber natürlich wollen wir unseren Partnern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte darzubieten. Und was aber das passiert ist, ist, dass bei K5 haben alle so einen Respekt vor dem Anspruch, dass die mittlerweile, dass das Zeitprogramm, also praktisch das Messebühnenprogramm, fast besser zum Teil. Also die kriegen Marken, die habe ich gar nicht gedacht, weil das ihre Kunden sind. Wir sagen immer so, ey, du kannst natürlich deine Produktportfolio vorstellen, aber lass das doch lieber deinen Kunden machen.
Ja.
Ist ja viel authentischer. Und das macht mir eigentlich am meisten Freude, dass eigentlich sagt, du weißt in den 2 Tagen eigentlich gar nicht, wenn du dich aufschlauen willst, wo setzt du dich hin?
Ja. Aber ich finde, von Anfang an war das klar, diese Ticket, also diese Preisdiskriminierung nach Herkunft, Händler versus sonstige Supplier, Dienstleister, das war das eine, damit war das Auditorium schon mal gut besetzt, aber auch, dass eure Art zu moderieren, also nicht einfach jemanden eine 20-minütige Selbstbeweihräucherung abspielen zu lassen, sondern eher dieses Interviewformat. Oder selbst wenn man mal selbst was dargestellt, danach musste man sich auf jeden Fall den kritischen Fragen von echten Fachleuten stellen. Das hat auf jeden Fall schon mal, also meiner Wahrnehmung nach, einen sehr, sehr guten Filter gesetzt. Da musst du ja wahnsinnig sein, da praktisch dich da selbst zu gefährden, sondern bleibst du auf jeden Fall auf einer fachlichen
Linie. Ja, das merke ich aber auch in der Ansprache. Also wenn du manche Leute sagst, ist gerade schlecht und oh nee, was soll ich denn da sagen? Denkst du so,
ja klar, das ist natürlich auch schwer, wenn für Unternehmen, von denen wir alle wissen, dass es gerade nicht so toll läuft, dann ist natürlich die Gefahr, also klar, ihr haut keinen in die Pfanne, aber auf der anderen Seite machst du damit eine gewisse Herausforderung.
Ja, du kannst ja nicht, du musst dann schon auch ein paar Fragen stellen zum aktuellen Business, das stimmt schon. Und
Wie darüber hinaus, was macht ihr, um Sponsoren, Aussteller und Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie nach Neukölln ins Estrel zu bringen?
Ja, wir machen natürlich wirklich viel Social Media, und eine Sache, die ganz gut funktioniert hat, war jetzt letzten Endes als Residualgröße von diesem ganzen Videocontent, den wir da produziert haben, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen, also es ist alles for free, aber wir wollen natürlich schon mindestens wissen, wer sich da angemeldet hat, und haben dann so ein Clubmodell, oder im Prinzip, jetzt gibt es so eine K5-Registrierung, und von denen jetzt, glaube ich, 6.000, 7.000 Leuten, die da jetzt drin sind, das ist ja alles bei uns immer noch, hat noch nicht die Uhr mehr Dimensionen.
Muss vielleicht auch gar nicht haben, ne? Also.
Nee, aber natürlich ist natürlich schon schöner, wenn du sagst, du hast so einen Pool von 10.000, 20.000 wirklich Interessierten, und ich glaube, den Pool gibt es im deutschsprachigen Raum, die die uns auch viele uns noch nicht kennen. Und warum sage ich das jetzt? Weil 2/3 der registrierten Leute, die diesen Videocontent konsumiert haben, hatten noch nie ein Ticket. Ach. Also insofern haben wir auch komplett neue Zielgruppen erschlossen. Mhm. Letzten Endes, so lebe ich ja auch mein Leben, ist so, das Leben passiert und dann bewertest du eigentlich. Aber erstmal ist es ja neutral. Fällt irgendwas auf den Fuß, dann kannst du dich darüber aufregen, kannst du sagen, ja, jetzt, was mache ich jetzt? Ja, gehe ich zum Arzt, ignoriere ich es. Ja. Mhm. Und so haben wir es jetzt auch gemacht. Und so haben Philipp und viele andere, und die auch noch jetzt gut dastehen. Letzten Endes musst du dich fragen, was kann ich jetzt aus der Situation machen? Und was wir gemacht haben, ist, glaube ich, rauszukommen aus diesem, wir sind nur ein 2-Tages-Event, hinzu, wir passieren in deinem Stream fast 365 Tage im Jahr. Mhm. Und ich glaube, darüber, und das ist auch nicht so zu unterschätzen, also wir haben jetzt in den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, ein bisschen Geld gewechselt, da, was eher eher eine Investition, aber wir merken halt jetzt, dass die Leute mitbekommen, was wir machen, und also wir sind fast komplett ausgebucht, auf jeden Fall auf der Ausstellerseite. Mhm. Und die Teilnehmer, das merkt man eben jetzt nach der OMR, hat geguckt. Also es kommen jetzt, also jetzt zu sagen, ist das nächste große Event in dem Bereich, sind halt jetzt wir.
Ja, klar. Ja. Du hast ja auch thematisch eine schöne Unterteilung, nach Themengebieten, aber auch nach Verticals. Trägt das auch dazu bei, dass ihr euch neue Zielgruppen irgendwie erschließt? Oder vielleicht magst du uns mal kurz durchführen, welche Spezialthemenblöcke es gibt?
Ja, also wir orientieren uns so ein bisschen an natürlich an so Branchenbildern, und was auch wieder da schön war jetzt, du kannst halt sehen, wo ist die Nachfrage am höchsten.
Ja, ja. Interessant, ja.
Und wo die Sachen, die mich jetzt interessieren, sind jetzt per se nicht immer. also machen wir schon auch, wir versuchen auch so ein bisschen so ein Catering zu machen. Also klar, großes Thema Fashion, Tarek Müller ist da, wir haben Lena Gerke da, das finde ich eigentlich auch mal so ein bisschen Fame bei uns.
Jetzt hast du auch Promis.
Ja, yeah. Aber die kommt, die hat ja eine Marke, ja, und wir haben quasi, und sie macht das eben mit About You, also passt da ganz gut zusammen. Mhm. Haben wir dann aber eben einen Blog, wo wir auch da zum Beispiel dann sagen, ja, aber lass mal, Fashion ist ja, es gibt auch die dunkle Seite der Macht, nämlich das ganze Thema Verschmutzung. Also haben wir gesagt, wir machen so ein bisschen so nachhaltig. Bei uns heißen so die neueren, jüngeren Formate, von denen man noch nicht so weiß, ob die wirklich funktionieren. Das ist K5 Spotlight, wo wir sagen, ja, da holen wir auch, da haben wir 3 coole Gründerinnen, die wir im Panel zum Beispiel featuren. Also so Fashion, dann groß als Thema immer noch, sagt der Blitzkrieg-Mail, ist Home and Living natürlich.
Mhm. Das muss man vielleicht erklären, die Blitzkrieg-Mail, also, ist die Mail von Marc Sammer, der damals gesagt hat.
Olli Sammer, der gesagt hat, der nächste.
Marc hat das nie gesagt?
Nee, der nächste große Branche, die quasi dem Onlinehandel zum Opfer fällt, wäre Möbel. Hat ein bisschen länger gedauert.
Der Rocket-Internet-Welt, und ist zumindest nicht für Rocket erkennbar passiert, oder?
Nee, ist nicht passiert. Also Home24 gibt es immer noch. Jetzt haben die Butlers gekauft. Damit sind sie bei uns aus dem Fonds rausgeflogen, weil sie strategisch nicht mehr reinpassen. Mhm. Aber also das ist ein großer Block. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Food and Delivery. Wir schauen uns aber natürlich auch so ein bisschen so Querschnittsthemen an, wo wir sagen, ja, also Plattform, Marktplatz ist immer ein Thema. Da gibt es so einen klassischen Ansatz. Mhm. Und es gibt natürlich den also ein bisschen so neuere Ansätze, also wie mache ich eigentlich Marketing also es ist halt extrem teuer auf Facebook und Instagram oder auf Amazon letzten Endes die Sachen zu machen. Also schauen wir uns eben zum Beispiel mit dir zusammen im Marketing-Blog an, und da freue ich mich am meisten drauf, weil ihr habt nämlich eine Studie im Prinzip gerade in Auftrag gegeben, wo ihr auch schaut, aber da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, wie stehen eigentlich die Firmen mit ihrem Marketing-Spend und der Performance in den aktuell da? Und das hat nämlich jeder so ein bisschen so einen Blindflug, glaube ich.
Ja, sehr gut. Den German E-Marketing-Index, den wir schon an diversen Stellen in diesem Podcast promotet haben. Ja. Aber da freue ich mich auch drauf, weil das wird sozusagen der Zeitpunkt sein, wo wir exklusiv auf der K5 die Kernerkenntnisse kommunizieren, aber auch noch viele andere spannende Themen, Marken und Händler aus einer besonderen Marketingperspektive noch beleuchten. Insbesondere so aus der quantitativen Marketing-Sicht. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr guter Slot.
Ja, und ich glaube, das auch nochmal, also da die Lanze zu brechen für diesen Ansatz, den wir da gewählt haben, es ist ja so, also Jochen hat seine Flavor, ich habe meinen Flavor, Aber du hast einen ganz anderen Flavor. Alex Graf macht den Marktplatz-Blog mit dem Marcel Brindöpke zum Beispiel, der ja auch bei uns Host ist. Und das ist einfach, und die hat, jeder hat so seine eigene Handschrift, jeder hat seine andere Sichtweise. Und das macht es, finde ich, dann auch so, zeigt die Lebendigkeit dieses ganzen Segments und die Vielfalt und natürlich auch, und das ist so ein bisschen der Auftrag, den wir, glaube ich, dieses Jahr haben, ist, der Claim, den lasse ich jetzt hier aus dem Sack, ist Building from Strength, E-Commerce Next Level. Also dass wir, und das ist so, wir sehen, also dieses, alles ist besser geworden. Mhm. Also warum sitzen wir jetzt eigentlich in der Ecke und jammern, weil wir irgendwie uns mal seitwärts bewegen gegenüber einem absurden Vorquartals Umsatzwachstumsvergleich. Mhm. Also einfach zu sagen, hey, wir sind stark aufgestellt, was ist das nächste Level? Und ehrlicherweise starten wir von einem viel höheren Level, als wir 2019 da reingegangen sind.
Absolut, so. Ja. Das ist wirklich großartig. Also die spektakulär. Ich freue mich wahnsinnig drauf. 29. 30. Juni. Es gibt noch Karten, aber nicht mehr viele, habe ich gehört. Was macht ihr, wenn ihr ausverkauft seid?
Ja, wir machen dann schon zu. Also ich habe, also muss ich auch sagen, dass natürlich auch hier so ein bisschen das Learning, dass einfach, man kann natürlich auch zu erfolgreich sein. Und mir ist schon immer, mir ist schon immer wichtig, also dass die UX auch immer noch so bleibt, dass du sagst, ey, du hast halt auch als Teilnehmer einfach, du musst keine Diskussion führen über Schlangen und Co. Und das ist uns wichtig. So. Und am Ende ist mir es dann auch, also ob da jetzt da 500 mehr sind, ist bei uns jetzt, also gibt ja immer dieses zu voll. Nach Fest kommt ab. Und ich glaube, das, da würde ich eher sagen, lasst mal ein bisschen weniger machen, dass auch die Leute noch irgendwie gutes Gefühl haben.
Ja, okay. Wunderbar. Ja. Großartig. Lieber Sven, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf und ich bin sicher, das wird ein voller Erfolg. Auf jeden Fall inhaltlich und von den Zahlen sowieso. Bevor ich dich aber gehen lasse, möchte ich dir meine Abschlussfrage stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Ah, okay. Mhm. Ist nicht schlecht. Oh, danke. Ich setze an auf dem, was... Also Ashton Kutcher, bin ich schon ein kleiner Fanboy, muss ich sagen. Ja. Also der hat einen sehr guten Podcast gemacht mit Philipp Westermeier, kann ich wirklich empfehlen an dieser Stelle. Er ist schon ein bisschen älter. Da war drin, er hat gesagt, wenn du nur auf Knete machen fokussierst, das wäre eine ziemlich erbärmliche Existenz. Und gestern hat er nochmal einen Tipp gegeben, hat gesagt, okay, wenn du unternehmerisch unterwegs bist, schau doch mal, welche Non-Profit-Projects kannst du machen. Das ist natürlich sehr amerikanisch, dieses so Giving Back und so. Aber er sagt halt, die Leute, die da sind, die haben halt immer alle eine Mission. So, und du triffst halt Leute an einer Stelle, wo du sie nicht erwartest, dass du sie triffst. So. Warum erzähle ich das? Ich glaube, jeder sucht so ein bisschen nach Purpose. Ich glaube nicht, dass ich bisher schon so unfassbar, also ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, aber so vom Inhalt her würde ich sagen, könnte ich jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Mhm. Und ein Thema, was mich so persönlich interessiert, ist das ganze Thema Gesundheit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwas, ich habe ein, zwei Sachen so im Blick. Mhm. Geht so einfach um so Ernährung, Gesundwerdung und so. Und wenn man ein gewisses Alter kommt, macht man sich wahrscheinlich ein paar mehr Gedanken.
Echt?
Ja, ist so. Mhm. Wie man morgens aus dem Bett kommt. Insofern, ich glaube, dass ich meine unternehmerische Energie wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren irgendwann mal verstärkt in den Bereich eher nochmal ein bisschen mehr nochmal zurückgeben, reinstecke und so. Das ist so ein bisschen das, was ich irgendwo auf meiner Liste habe, genau.
Super interessant. Ich fand das auch beeindruckend, was wie auch Herr Kutscher das gestern gesagt hat. Er hat ja, also klar, er hat dieses Non-Profit-Thema sehr prominent als den einen Advice für Gründer, glaube ich, Gründerinnen und Gründer dargestellt. Aber er hat nicht nur dieses, also in meiner Wahrnehmung nicht nur dieses amerikanische Giving Back, so als ob du was schuldest, wieder zurückgehst, sondern er hat auch eine egoistische Perspektive in Anführungsstrichen reingebracht, sagt er, du wirst automatisch wie so eine Art Positivselektion, das hast du, glaube ich, aber auch gerade gesagt, ne? Ich fand das so interessant, weil das eigentlich nicht altruistisch ist.
Nee, null.
Ne? Weil er gesagt hat, wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, hast du einfach ein viel besseres Environment.
Ja.
Fand ich fand das wirklich gerade aus einer europäischen Perspektive.
Absurd super. Ehrlich, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, und jetzt alle so, jetzt machen sie alle pro bono. Aber wir hatten gestern auch ein paar Mal Diskussionen. Ich hatte den Jörg Kunrad da auf dem vom Erdinner getroffen und ging es auch letztens, wenn du, ist ja all about energy. Also wenn du es reingibst und so danach leben, ich lebe das ganze K5-Team, dieses, so lebst du ja auch, so sagen du, ich öffne einfach Türen, aber ich habe nicht die Erwartung, dass dann mir der andere jemand die Tür aufhält. Ich weiß aber in meinem Herzen, dass wenn du was reingibst, irgendwo kommt es wieder rum. What goes around, comes around. Und das ist so ein bisschen, das kann man ja auch vielleicht mal ein bisschen egoistisch interpretieren.
Aber ganz selbstkritisch gefragt, hatte der 30-jährige Sven Ritau dazu schon die Übersicht? Also der 30-jährige Erik Siegmann hatte das noch nicht. Also anders gesagt, braucht man nicht dafür so eine gewisse Lebenserfahrung, um diese Perspektive einnehmen zu können?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wir lernen ja alle von Mentoren und so. Also ich glaube, das nicht, aber ich glaube, du hast es oder du hast es nicht. Also ich glaube, du hast so eine Sichtweise auf die Welt, dass du sagst, ich gebe lieber rein und werde 1 von 10 Mal verarscht von dem, der was abgreift von mir. Mhm. Aber die anderen 9 spielen das Spiel so, wie ich es spielen würde. Ich glaube, das ist letzten Endes eine Frage, wie man die Welt sieht. Ich sehe sie natürlich jetzt ein bisschen auch entspannter mit der Lebenserfahrung, das stimmt schon. Aber auch das ist ja immer so ein Rat, den ich jungen Gründerinnen und Gründern gebe. Holt euch einfach gute Leute in Beirat und nicht nur die Investoren, sondern holt dir einfach jemand, der die Lust hat auf dein Projekt, der dich mag als Mensch, der gerne dich mentoren will und der dich auch challenged, weil das sind halt die Abkürzungen, die du brauchst, um Fehlervermeidung geht es ja nicht, aber vielleicht die Weltsicht. Die
Orientierung,
ja. Ja, genau.
Richtig gut. Lieber Sven, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, gerade an diesem herausfordernden Vormittag. Ja. Ich finde aber, es war super spannend, dir zuzuhören. Ich freue mich umso mehr auf das Wiedersehen in Kürze. Ganz herzlichen Dank, komm gut nach München und wir sehen uns in Kürze in Berlin.
Bis Köln. Danke dir. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.